ich habe jetzt einen empfindlichen Fehler gefunden bei denen, denen ich meine Datei gegeben habe. Die sagen, bitte den Fehler ausmerzen. So möchte ich nicht, dass der bleibt. In Kapitel 17, Vers 23, von denen, die einen Computer von mir da was bekommen haben. Kapitel 17, Vers 23, da haben wir, es ging um die Beschneidung. Und hier sollte Folgendes stehen. Abraham ist schnell im Gehorchen. Und dann soll es heißen, der Beschneidungsbund ist nicht ein anderer Bund als der Verheißungsbund von Kapitel 15. Das ist ja klar. Es geht nicht um einen anderen Bund. Der Beschneidungsbund ist nicht was anderes. Es sind nicht zwei verschiedene Bündnisse. Und genauso wie wenn der Verheißungsbund ein einseitiger Bund war, dann heißt das, es ist ein einseitiger Bund, nicht ein zweiseitiger Bund. Ja? Die Beschneidung ist lediglich das Eintreten in diesen von Gott einseitig geschlossenen Verheißungsbund. Man tritt einfach ein, ja, in diesen Bund. Gott wird alle Verheißungen souverän erfüllen. Der Mensch tritt ein dadurch, dass das Männliche beschnitten wird. Und er ist, hier korrigiert werden, wer von mir was bekommen hat. Kapitel 18, Verheißung an Sarah bezüglich der Geburt des Samens, die ersten 15 Verse. Ich habe hier auf der Folie seht ihr diese Parallelen. Wir sind ja jetzt in der Mitte, die dritte und vierte Geschichte. Es geht um die Verheißung an Abraham. In der ersten Hälfte im Betreff der Geburt Isaaks und dann in der zweiten Hälfte die Verheißung Gottes, dass Abraham zum Segen wird. Gottes Wort an Abraham, dass er zum Segen wird für alle Völker. Der Herr erschien, also Yahweh, sollte es heißen, Yahweh erschien ihm bei den Terebinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Ein Mamre, also Abraham ist weiterhin dort, an dem Ort, der Festigkeit heißt. Und Abraham wird auch immer fester im Glauben. Und Kapitel 18, Vers 2, er hob seine Augen auf und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Also drei in Gestalt von Männern, drei Engel in Gestalt von Männern. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und er beugte sich nieder zur Erde. Hier wieder diese demütige, ehrfurchtsvolle Haltung zur Erde, mit Gesicht am Boden. Er sagte, mein Herr, wenn ich irgend Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gehe doch nicht an deinem leibeigenen Knechte vorüber. Es werde doch ein wenig Wasser geholt und wascht eure Füße, lagert euch unter dem Baum. Ich will euch einen Bissen Brot holen. Stärkt euer Herz. Danach mögt ihr weitergehen, da ihr nun einmal vorbeigekommen seid bei eurem leibeigenen Knechte. Und sie sagten, tu es so, wie du gesprochen hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Feinmehl, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern, nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knaben. Und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte dicke und süße Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Er stand vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Ich denke immer wieder, wenn ich in den Osten komme, in ganz arme Gegenden, dann tischen sie uns alles Mögliche auf. Und dann stellen sie sich hin vor uns und schauen zu, wie wir essen. Genau so hier. Abraham stellt sich hin und sieht, dass die Gäste essen. Holt das Beste, was er hat.
Hier in der Anrede, mein Herr, ist das, also kann man da in dem Hirschen sehen, dass er sozusagen Gott anspricht? Oder hat er in diesen drei Männern einfach drei Reisende erkannt?
Es ist das Wort Adonai. Ich muss gerade nachschauen. Ich glaube, es ist Adonai. Mit 18, Vers 3. Adonai. Adonai ist eigentlich ein Ausdruck, den man für Gott verwendet. Aber jetzt kommt was hinzu. Die Masoreten haben ja das vokalisiert. Die Masoreten waren der Auffassung, er sagt Adonai, er könnte auch Adoni sagen. Und Adoni wäre ein ganz normales, eine Anrede an einen normalen Herrn, mein Herr. Aber Adonai ist schon speziell auf Gott bezogen.
Ist es einfach hier ein Ausdruck der normalen Gastfreundschaft oder hat er irgendwann dann wirklich seinen Herrn erkannt?
Also nach der Auffassung der Masoreten hat er den Herrn erkannt, nach dieser Punktuation, wie wir es im hebräischen masoretischen Text haben. Wenn man nur die Konsonanten liest, ist es offen. Und die inspiriert sind ja eigentlich nur die Konsonanten, ganz streng genommen. Dann ist es offen. Aber mehr kann man nicht sagen. Er sagte, mein Herr, wenn ich irgendeine Gnade und Gunst gefunden habe in deinen Augen. Aber später merken wir, dass er etwas erkennt. Es ist aber nicht lange. Dann merken wir, er erkennt, als dann der Herr mit ihm spricht, ja. Und dann merkt er und dann fängt er zum Beten an, dann ist es ganz klar. Aber ob er es gleich am Anfang erkannt hat, das müssen wir offen lassen. Ich glaube eher nicht. Aber. Zur Mittagshitze, also zu einer Tageszeit, wo man eigentlich nicht reist, kommen diese Männer, himmlischer Besuch, und es ist Jahwe und zwei Engel, wie wir dann später ganz klar erfahren. Auch am Anfang schon erfahren, oder Vers 1. Und das erste Wort, das nun diese Gäste bei diesem Mahl sprechen, oder fragen jedenfalls, oder was überliefert wird hier, das ist das Wort, wo ist die Sarah? Wo ist Sarah, deine Frau? Er sprach, siehe, im Zelt. Er sagt ja, übers Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Siehe, dann wird Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Also er wird wieder kommen. Wenn Gott kommt, dann ist es eine Heimsuchung. Er kam ja nicht buchstäblich, oder? In einem Jahr kam niemand. Aber Isaac wurde geboren. Aber Gott kam, indem er ihn heimsuchte, indem er die Verheißung erfüllte. Also diese Heimsuchung Gottes, positive Heimsuchung Gottes, ist ein Kommen Gottes. Auch in Vers 14, glaube ich, ist das oder? Vers 14. Am Ende von Vers 14 werde ich wieder zu dir kommen, oder? Es war eine Heimsuchung in Erfüllung der Verheißung. Er kam nicht buchstäblich. Siehe, dann wird Sarah und deine Frau einen Sohn haben. Abraham und Sarah waren alt, hochgekommen in die Tage. Ja, so wörtlich, hochgekommen in die Tage. Wir würden sagen, in die Jahre gekommen. Es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich aufgebraucht bin, soll ich noch Liebeslust pflegen? Und auch mein Herr ist alt. Also Sarahs Lachen ist hier ein Lachen des Unglaubens, weil es wird getadelt. Ja? Also nachher tadelt er sie dafür. Das ist ein Lachen des Zweifelns. Aber später hat sich die Sarah zum Glauben durchgerungen, wahrscheinlich nicht lange danach, denn wir lesen in Hebräer 11, Vers 11, sehr interessant, Hebräer 11, Vers 11, im Glauben erhielt auch Sarah selbst Kraft zur Samenempfängnis und über die Zeit des entsprechenden Alters hinaus gebar sie, da sie den Verheißenden für treu erachtete. Im Glauben erhielt Sarah Kraft. Das war also Sarahs Glaube. Also sie hat sich dann zum Glauben durchgerungen. Übrigens, hier haben wir einen Unterschied in den Übersetzungen. Wer eine revidierte Elberfelder hat, wird was anderes hier lesen als die Schlachter und die alte Elberfelder. Luther, und die alte Luther hat es auch so wie hier, die Luther 84 hat es anders. Der traditionelle Text ist der, wir gehen nach dem traditionellen Text, und nicht nach dem wissenschaftlichen Text, der ein künstlicher Text ist, den es nirgends gibt. Das ist ein künstlich zusammengestellter Text aus einigen Handschriften. Wir gehen nach dem traditionellen Text, das heißt nach dem Text der Reformation. Und dann ist das, soll das so eigentlich lauten. Im Glauben erhielt auch Sarah selbst Kraft zur Samenempfängnis. Das ist auch der Mehrheitstext. Die Mehrheit aller Handschriften hat das so. und über die Zeit des entsprechenden Alters hinaus gebar sie, da sie den Verheißenden für treu erachtete. Also es geht um Sarahs Glauben, nicht um Abrahams Glauben. Also sie hat sich zum Glauben durchgerungen. Sarah nennt ihren Mann mein Herr, Vers 12, Kapitel 18, Vers 12. Und auch mein Herr ist alt, mein Herr. Petrus macht darauf aufmerksam im ersten Petrusbrief, dass sie ihn Herr nannte. 1. Petrus 3, Vers 6. Geht Petrus darauf ein. Das heißt, sie hat sich also unterordnet. Sie war nicht eine Feministin, wie das vielleicht einen Anschein hatte in Kapitel 16. Das war sie nicht. Und dann brachen also die Männer auf. Wir haben hier noch Vers 15. Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sagte, nein, sehr wohl, du hast gelacht. Also wörtlich, nein, du hast gelacht. Und sie muss sich schämen. Aber es steht hier nicht mehr da. Aber Sarah lernte zu glauben, dem Herrn zu glauben, nachdem sie ein bisschen zurechtgewiesen wurde. Vers 16, und die Männer erhoben sich von dort und blickten hin nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu geleiten. Und Jahwe sagte, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Soll doch Abraham gewisslich ein großes und mächtiges Volk werden, und alle Völker der Erde werden in ihm gesegnet werden. Der Herr will den Seinen das Geheimnis seines Willens kundtun. Der Herr will den Seinen Einsicht geben in seine Pläne. Das lesen wir auch in Amos Kapitel 3, Vers 7. Amos 3, Vers 7, auch so eine Parallele. Der Herr tut nichts, Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Amos 3, Vers 7. Der Herr zieht die Seinen ins Vertrauen. Hier sehen wir, welch einen intimen, enges Verhältnis Abraham hatte mit dem Herrn im Laufe der Jahre. Ein enges Verhältnis mit dem Herrn bekommen. In Psalm 25, Vers 14 lesen wir, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie wissen. Sein Bund wurde ihm kund. Psalm 25, Vers 14 und 15. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Oder man kann auch wörtlich übersetzen, des Herrn vertrauensvoller Umgang ist mit denen, die ihn fürchten. Also Abraham erfährt jetzt Gottes Absichten mit der bösen Welt, weil er sich von der bösen Welt getrennt gehalten hatte, von Sodom. Lot nicht. Lot hat keine Ahnung. Hat vielleicht Tageszeitung gelesen in Sodom, aber nichts erfahren. Und wenn wir die Stadträte von Sodom gefragt hätten, wie es steht mit den Zukunftsaussichten der Stadt, dann hätten sie wahrscheinlich nicht vom morgigen Gericht erzählt. Keine Ahnung, haben keine Ahnung. Die Welt hat keine Ahnung, wo sie steht. Die beste Aussicht hat man, wenn man bei dem Herrn steht. Und Gott steht jetzt Abraham, steht bei dem Herrn. Gott sagt, wie soll ich dem Abraham was verbergen? Er soll doch ein großes und mächtiges Volk werden. Alle Völker der Erde werden in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, und sie werden den Weg Jahwes bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben. ich habe ihn erkannt, ich habe eine enge Beziehung mit ihm. Er hat, Jahweh sieht, dass Abraham seinem Hause, sein Hause unterweisen wird in dem Weg, den Weg des Herrn zu bewahren, Gerechtigkeit zu üben. Auf das Jahwe auf Abraham kommen lasse, was er über ihn gesprochen hat. Darum will ich hinabgehen, Vers 21, jetzt habe ich den Vers ausgelassen. Vers 20, und Jahwe sagte, weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und weil ihre Sünde sehr schwer ist, will ich doch hinabgehen und sehen, haben sie nach ihrem Geschrei, das von mich gekommen ist, getan? So ist ihr Los völlige Vertilgung. Und wenn nicht, ich will es erkennen. Das ist ein bisschen anders übersetzt vielleicht als bei Ihnen. Also nochmal Vers 20, weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und weil ihre Sünde sehr schwer ist, will ich doch hinabgehen und sehen, haben sie nach ihrem Geschrei, das von mich gekommen ist, getan? So sei völlige Vertilgung. Wenn nicht, ich will es erkennen. Also das heißt, er möchte jetzt wissen, was los ist. Gott interessiert sich. Was ist jetzt da? Ich habe gehört, da ist ein schlimmes Gerücht sozusagen zu mir gedrungen von Sodom, was da los ist. Und jetzt möchte ich runtergehen und schauen, ob das wirklich so ist. Es ist interessant, wie Gott spricht hier, oder? So muss er runtergehen, er weiß doch ohnehin alles, würden wir sagen. Gott spricht hier so als richtiges Gegenüber von uns. Begibt sich auf unsere Ebene. Wenn Gott mit uns Menschen Umgang hat, dann spricht er so, wie wenn er ein Mensch wäre. Mit uns. Obwohl er allwissend ist, spricht er so. Ich möchte schauen, ob das stimmt und so weiter. Ja. Aber uns Menschen meine ich jetzt. Wenn er mit uns Menschen spricht. Also, ich will hier nur zeigen, dass Gott, wenn er Gott begibt sich auf die Ebene von Abraham. Und er möchte auch, dass Abraham mit ihm so spricht. Wie ein echtes Gegenüber. Der Herr ist uns ein echtes Gegenüber. Und Abraham tut das dann auch. Abraham spricht dann auch mit Gott. Wie mit einem echten Gegenüber. Es ist nicht so, dass der Engel sagt jetzt, dass der Engel hier sowas tut. Der Engel sagt, ja, jetzt tue ich so, als ob ich nicht Gott wäre, damit der Abraham nicht draufkommt und jetzt rede ich so einfach. Nein, nicht so. Gott spricht die Wahrheit. Er sagt, ich will wirklich hinabgehen und schauen, ob sie das getan haben. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen Richtung Sodom. Die zwei Männer. Aber Abraham blieb noch vor Jahwe stehen. Da soll noch ein Gespräch stattfinden. Willst du, und Abraham beginnt also dann, willst du denn den Gerechten mit den Ehrfurchtslosen wegraffen? Hier haben wir das Wort ehrfurchtslos oder den Frevler. Ehrfurchtsloser oder Frevler. Gottloser ist nicht so ideal hier, denn es sind nicht eigentlich gottlose Menschen, es sind Frevler, sie sind ehrfurchtslos in ihrem Verhalten. Willst du denn den Gerechten mit dem Ehrfurchtslosen wegraffen? Er denkt an Lot, den Gerechten. Wir erfahren hier in Kapitel 18, Vers 23, dass Lot ein Gerechter ist. Petrus greift das auf. Petrus sagt das dann auch. Lot war ein Gerechter. 2. Petrus 2, Vers 7 und 8. Kann man gerade lesen? 2. Petrus 2, Vers 7. Er hat den gerechten Lot befreit, der geplagt wurde von der ausschweifenden Lebensweise der Unsittlichen. Denn mit dem, was er anblickte und hörte, mit ihren gesetzlosen und gesetzwidrigen Taten, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele. Es war eine Qual für den Lot, aber er ist selber schuld.
Quälte er seine Seele?
Bitte?
Quälte er seine Seele unbewusst? Ging es ihm doch gut?
Das ist eine gute Frage.
Wenn er angesehen war, im Tor saß.
Ja.
Gut, wenn er der einzige Gerechte in der Stadt war, dann ist es ja eigentlich klar, dass er auch zum Richter gemacht wird.
Ja.
Der einzige Unbestechliche ist in der Stadt, dann muss er ja der sein, der im Tor sitzt.
Stimmt, aber er ist trotzdem nicht ganz anerkannt. Wir sehen das ja dann später, dass sie nicht, sie reden von einem, du bist Fremder, ein Fremder hier und so weiter. Du willst dich da so aufspielen und so. Ja, also ich denke, dass er nicht so ganz wohl gefühlt haben wird, es sich wohl nicht. Also das quälte er seine Seele, das dürfte nicht ganz unbewusst zu verstehen sein. Denn wenn man in so einer Umgebung wohnt, dann hat das spürt man schon als Gerechter. Ich meine, dann leidet man schon darunter. Aber es war ihm trotzdem wert, dort zu sein, und er dachte sich, er hat gewisse Vorteile. Also ich, das nehme ich halt an, das ist wiederum Vermutung, weil es ja nicht da steht. Aber
weil an sich muss doch Lot uns eigentlich ziemlich mit Achtung abhängen, weil Abraham ja um Gerechten bittet und nicht um Lot. Ja. Und Gott die beurteilen überlässt.
Ja,
dass Gott dann wirklich Lot als gerecht einstuft, ist ja nicht wegen Abrahams Bitte.
Ja, stimmt. Stimmt, also das ist sehr schön von Abraham eigentlich, dass Gott überlässt sozusagen. Aber Abraham denkt, klar, Lot. Und als dann die Sodom fiel, heißt es ja auch, und der Herr dachte an Abraham und rettete den Lot.
Aber diese Einstufung als gerecht, die macht ja Gott.
Ja.
In dem Fall.
Ja, die macht Gott. Die macht Gott. Ja. Willst du den Gerechten mit den. Das ist eine allgemeine Aussage. Willst du den Gerechten? Ja, das ist richtig. Aber Gott. Und auch im 2. Petrus erfahren wir ganz klar, dass der Lot einer von diesen Gerechten ist. Ja. Ja. Also, falls es mehrere gäbe, er denkt sich ja, es gibt ja noch mehr Gerechte. Also willst du den Gerechten kollektiv, mit dem Ehrfurchtslosen kollektiv, wegraffen? Also innerlich denkt er, es dürften ja mehrere Gerechte dort sein, und im Vergleich zu den Ehrfurchtslosen. Ja, er setzt sich ein für die Gerechten. Er setzt sich nicht ein für die Ungerechten. Er weiß, sie haben es, wenn Gott es so bestimmt hat, sie haben es verdient, oder? Die Strafen. Aber er setzt sich ein für die Heiligen, für die Gläubigen, für die Gerechten. Die Frage erhebt sich dann natürlich, sollen wir für die Ungerechten auch beten? Wie sah das aus? Sollen wir für die Ungerechten beten?
Als Christen ja.
Ja. 1. Timotheus, oder? Wir sollen für alle beten. 1. Timotheus 2. Für alle Menschen. Aber vor allem für die Gläubigen, Epheser 6, da sollen wir uns einsetzen. Da sollen wir eintreten, wirklich auch flehen für alle Heiligen. Epheser 6, Vers 18. Dass wir beten für alle Heiligen. Wir sind Brüder, wir sind Geschwister, wir brauchen die Gebete voneinander, füreinander. Manchmal gibt es Punkte, wo Gott sagt, hör auf zu beten. Für diese Ungläubigen sollst du nicht beten. Das gibt es in Hesekiel, Vers 14, sagt Gott einmal, wenn die besten Beter aufstehen würden und jetzt noch beten würden, die hätten auch keine Chance. Jetzt ist Schluss. Hesekiel 14, Vers 12, glaube ich, ist das. In diesem Abschnitt jedenfalls. Hesekiel 14, Vers 14, oder? Gott hat das Gericht beschlossen über die Stadt, und dann sagt er, wenn diese drei Männer, der Noah, der Daniel und der Hiob, Noah, Daniel und Hiob, wobei einer ein Zeitgenosse ist noch dazu, Zeitgenosse von Hesekiel, Daniel, oder? Wenn Noah, Daniel und Hiob da wären, und sie, die würden nur durch ihre eigene Gerechtigkeit ihre eigene Seele retten. Aber sie würden weder Söhne noch Töchter retten können, sie würden keine mitreißen können, sie würden, könnten sich einsetzen, aber sie hätten keine Chance. Sie würden nur sie selber gerettet werden. Weil jetzt ist Schluss, sagt Gott, jetzt kommt Gericht über diese Stadt. Also das gibt es schon in manchen Fällen. Aber wir wissen das nicht, wann zu weit ist bei jemandem. Man staunt über dieses Herz von Abraham, das sich so einsetzt. Und Vers 24, es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein, willst du sie wegraffen und dem Ort nicht vergeben, dem Ort, dem ganzen Ort, der Stadt, nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind. Es ist nicht so wie Jona. Jona ist das Gegenstück, oder? Er ärgert sich, dass Gott da noch gnädig ist. Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest, zusammen mit den Ehrfurchtslosen, sodass der Gerechte gleich sei wie der Ehrfurchtslose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Jahwe sprach, finde ich 50 Gerechte in Sodom, in der Stadt, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und so geht es dann runter und er handelt sozusagen, oder er wagt es immer mehr, er wagt bis auf 10. Und er ist in einer demütigen Haltung vor dem Herrn. Und Jahwe ging hin, nachdem er mit Abraham ausgeredet hatte. Vers 33. Zuerst will der Herr mit uns ausreden und dann geht er. Der Herr will, dass wir mit ihm reden. Er wartet darauf.
War es ein Fehler, dass der Abraham hier aufgehört hat?
Ja, ich weiß, diese Fragen kommen oft. Der Herr war ja ohnehin so gnädig, hat den Lot herausgeholt, obwohl nur einer, beziehungsweise einer und die zwei Töchter, oder? Der Herr hat die Gerechten herausgeholt. Ja, da hätte man doch nicht die ganze Stadt gerettet, das stimmt.
Ja, Mose ist ja auch noch ziemlich noch weit gegangen, Mose hat gesagt,
Gott will bei ihm aus dem Also diese Stelle verstehe ich nicht. Auch Paulus betet ja so, oder? Ich will lieber verflucht sein, getrennt von Christus für mein Volk. Ich verstehe das nicht. Wie kann man so beten? Bitte? Damit die anderen gerettet werden. Ja, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht versteht man es mal später. Auch Moses. Obwohl bei Mose weiß man nicht, meint er jetzt sterben? Leiblich oder meint er ausgelöscht werden auch aus dem Volk? Also auch aus dem Volk der Ewigkeit, aus dem Volk Gottes. Ja. Ist das Buch derer, die leben, also physisch, oder ist das Buch derer, die auch in der Ewigkeit leben? Aber vielleicht vielleicht ist es gleich wie Paulus, das kann schon sein. Ich habe da keine Antworten, schon wieder nicht. Aber es sind schwere Fragen. Und auch hier hätte er weiter beten sollen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das hat auf jeden Fall gehofft. Aber er hat jedes Mal eine positive Antwort bekommen. Ne? Jedes Mal. Hat wer verstanden?
Abraham hat auf jedes Mal verstanden, dass es keine 50 gibt.
Ja, keine 40. Ja, stimmt. Dass sie so weit runtergehen.
Der gibt eine positive Antwort, aber nein, das stimmt oder nicht.
Ja. Er ist sich unsicher. Er ist sich unsicher, ob 50 da sind. Und bis zum Schluss ist er sich unsicher, ob 20 da sind. Ja. Aber 10 denkt er vielleicht doch noch. Aber schön, he? Wenn wir beharrlich beten, also man betet beharrlich und dann kommt immer wieder eine positive Antwort, eine Zusage. Hier sagt Gott nicht so, aber jetzt ist Schluss, jetzt hörst du aber auf zu beten. Bei Jeremia hat er das gesagt. Und dann ist Kapitel 19 die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom . Lot saß in Sodom unter dem Tor, wie schon festgestellt wurde, also ein Platz wo die Bürgermeister sitzen oder der Rat, der Stadtrat sitzt, die Richter und so weiter. Darf man schon annehmen. Das Tor war die Stätte der öffentlichen Rechtsprechung. Dort saßen die rechtsmäßig eingesetzten Richter des Volkes. Die regelten die Streitigkeiten und so. Waren auch für Verträge und Abmachungen standen sie zur Verfügung. Diese Formulierung deutet also darauf hin, dass er in dieser Hinsicht also schon eine angesehene Stellung hatte, obwohl er ein Fremdling war. Nicht alle haben ihn so angesehen. Aber er hatte eine Position dort. Von Lot liest man nichts von ihm, Hebräer 11, durch Glauben wohnte er in Sodom. Er wohnte nicht durch Glauben in Sodom. Aber Abraham wohnte durch Glauben im Lande. Der Verheißung. Lot wird gerettet wie durchs Feuer hindurch, also ohne irgendetwas, ganz bloß. Und Lot hat keine Gemeinschaft mit Gott genossen. Und der Herr hat auch keine Gemeinschaft mit Lot genossen. Aber er hat den gerechten Lot errettet, sagt Petrus, 2. Petrus 2, Vers 7. Der Herr hat den gerechten Lot errettet. Aus Gnade. Abraham hingegen war ganz anders, er war kompromisslos, Lot war der fleischliche Gläubige, lebt in Gefahr. Vers 2, als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Angesicht zur Erde. Gut, ehrfurchtsvoll. Vers 3. Und er drang ihn. Entschuldigung. Vers 2. Oder? Und er sagte: Ach, siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechts. Und so weiter. Also, er lässt sie jetzt übernachten, möchte nicht, dass sie im Freien übernachten. Er weiß, was für Leute in Sodom wohnen. Er drang sehr in sie, Vers 3. Und sie kommen ins Haus. Die Männer der Stadt umringen das Haus und riefen zu Lot: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Lot trat zu ihnen hinaus in den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Tut doch nicht übel, meine Brüder? Haben wir richtig gelesen? Identifiziert er sich mit den Leuten von Sodom? Dann ist er bereit, seine zwei Töchter ihnen rauszugeben. Das ist für uns unverständlich, so etwas. Aber Gastfreundschaft galt im Orient als das Höchste. Man ist sogar bereit, die Kinder preiszugeben für Gäste. Das Höchste. Und sie sprachen zu ihm, geh zur Seite, zurück da. Der eine da ist gekommen als Fremdling hier zu weilen und will den Richter machen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben. Also er ist nicht akzeptiert bei den Sodomiten letztlich, jedenfalls bei diesen Leuten hier nicht. Er wollte da wohnen und gleichzeitig ein Zeugnis sein, das geht nicht. Er wollte Nutzen ziehen aus ihnen und gleichzeitig ein Zeugnis sein, er war keins. Die Welt verurteilt ihn. Wir wissen oft genauer, wo wir hingehören. Also die Männer ziehen ihn herein und so weiter und schlagen die Menschen draußen mit Blindheit. Die Männer sagten zu Lot, hast du noch jemanden hier, Vers 12, einen Schwiegersohn, Söhne und Töchter und alle, die da dein sind in der Stadt, führe hinaus aus diesem Ort. Und wir wollen diesen Ort vergeben, weil ihr Geschrei, Entschuldigung, denn wir wollen diesen Ort verderben, weil ihr Geschrei über sie groß geworden ist vor Jahwe und Jahwe hat uns gesandt, die Stadt zu verderben. Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten. Übrigens, wenn man verlobt ist, gilt das schon wie verheiratet. Ja? Diese Schwiegersöhne scheint, dass sie erst verlobt waren mit den Töchtern, aber es gilt schon wie verheiratet. Die bei den Juden ist die Eheschließung in zwei Stufen. Die erste Stufe ist die Verlobung, die zweite Stufe ist die öffentliche Heimholung der Braut. Aber die Töchter waren noch nicht heimgeholt, die waren noch beim Papa zu Hause.
Als Kinder oder als junge Mädchen schon verlobt?
Du weißt nicht, wie alt die waren. In Israel, allgemein. Ab welchem Alter? Ja, da haben wir wahrscheinlich. Hat mir da Anhaltspunkte, weiß ich irgendwas? Von der Bibel her weiß man hier wenig, glaube ich. Das Alter der Kinder, wann die heirateten.
Also die Könige Israels, die hatten alle mit 16 Jahren ihren ersten Sohn schon.
Also, wenn man das ausrechnet, kommt das.
Also aus Juda.
Aus Juda, die Könige mit 16 Jahren schon einen Sohn. Gut, dann haben sie früh geheiratet. Also jedenfalls früher als bei uns hat man schon geheiratet mit Freunden schon. Aber wie alt sind sie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn jemand hier noch, hat jemand hier Anhaltspunkte? Also diese zwei sind jedenfalls noch zu Hause, mit Vater. Er hatte wahrscheinlich noch mehrere Kinder. Ich weiß nicht mehr, vielleicht finde ich es nachher, wir kommen wahrscheinlich noch drauf. Es gibt eine Anspielung, dass er noch mehr haben kann. Ich habe es jetzt nicht parat.
Wie ist eigentlich diese Stelle im Einklang zu dem, dass er als gerecht eingestuft wird, dass er sagt, dass er die Töchter herausgeben möchte, anstatt die Gäste?
Die Gäste, Gäste herauszugeben wäre das Schlimmste, was er tun könnte. Ja, ich sagte vorher, das ist für uns unverständlich, aber die Gastfreundschaft ist höher als das andere. Er ist offensichtlich in sehr großer Not innerlich und er weiß sich nur noch so zu retten und seine Gäste zu retten, dass er bereit wäre, seine Töchter preiszugeben. Das ist für uns unverständlich, aber die Gastfreundschaft ist im Orient wirklich das Höchste. Und vielleicht hat er auch erkannt, sind besondere Leute. Aber wissen wir. Besondere Gäste. Interessant, gell, dass er keine Bedenken hat, seine Töchter kanaanitischen Männern zu geben. Kein Bedenken, dass da jetzt Sodomiter seine Töchter heiratet. Kein Bedenken. Abraham hätte niemals zugelassen, dass sein Sohn eine kanaanitische Frau hat. Welchen Vater? Und dann wollte Lot seine Tochter, also eben seine Töchter preisgeben, aber die Engel retten ihn vor diesem. Vers 15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine zwei Töchter, die hier sind, dass du nicht auch weggerafft werdest in der Missetat dieser Stadt, damit die ganze Familie retten. Da er aber verzog oder zögerte, griffen die Männer ihn und seine Frau und seine zwei Töchter bei der Hand, weil Jahwe ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Der Herr reißt ihn richtig heraus. Erst dann, wenn er aus der Stadt, aus der Gefahrenzone heraus ist, sozusagen, dann hat er die freie Wahl. Jetzt kannst du wieder zurücklaufen oder zurückschauen und so weiter, oder nicht. Gott handelt.
Ist es jetzt sein ganzes Gesinde, das er mit sich hatte? Er hatte ja viele Knechte und Knechte.
Ja.
Sind die jetzt
Nein, aber man darf es wahrscheinlich annehmen. Gut, man kann sagen, vielleicht haben die außerhalb gewohnt, aber kaum, die Knechte, die Mägde und so. Ja, stimmt. Und hatte viele, viele Leute. Ja, das vermute ich. Ich finde jetzt die Stelle nicht, ich hatte einen Anhaltspunkt, aber ich... Vielleicht, wir kommen wahrscheinlich im Zuge des Lesens dann noch drauf. Also schon Kinder, die schon verheiratet waren. Als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach er, rette deine Seele und sieh nicht hinter dich. Also jetzt aus der Stadt draußen, jetzt soll er selber auch dazuschauen. Einerseits reißt Gott ihn raus, ob er will oder nicht, aber dann draußen, rette deine Seele und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in der ganzen Ebene. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Es geht um dein Leben, schau nicht zurück, bleib nicht stehen. Jetzt ist er gefordert. Übrigens, wir hatten in irgendeiner Stunde hatten wir über die reformierte Theologie und den Calvinismus gesprochen. Da wird gelehrt, dass Gott alles tut bei der Rettung. Der Mensch tut gar nichts. Das widerspricht dem hier, denn Gott reißt ihn schon raus. Aber dann sagt Gott ihm einen Befehl. Jetzt muss er was machen. Also, da kann immer noch zurückgehen, kann zurückschauen und so weiter, wie die Frau Lots dann getan hat. Also er bekommt hier vier Befehle. Ne? Rette dich, schau nicht zurück, bleib nicht stehen und rette dich auf den Berg. Und jetzt muss er mitarbeiten. Also es ist nicht so, dass bei der Rettung Gott alles tut von A bis Z. Gott tut viel. Oh ja, Gott tut viel, um uns zu retten. Aber es gibt einen Punkt, wo wir dann auch selber entscheiden müssen. Und das spricht also wiederum auch hier, das spricht gegen diese reformierte Theologie, dass der Mensch gar nichts tun braucht, sozusagen. Oder gar nichts tun kann. So heißt es, er kann nichts tun. Erst Gott muss es in ihm wirken, dass er es tun kann. Und das geht zu weit. Gott bekommt auch so alle Ehre. Die Calvinisten haben ein großes Verlangen, Gott alle Ehre zu lassen. Das ist wunderbar. Gott gehört alle Ehre. Deshalb sagen sie, dass ein Mensch sich bekehrt, tut Gott alles. Der Mensch tut gar nichts. Letztlich. Alles bewirkt Gott in uns. Auch unser Wollen bewirkt er, sodass wir überhaupt erst uns bekehren wollen und alles. Und da muss ich sagen, Gott tut wirklich viel. Aber er führt an einem Entscheidungspunkt. Und an dem Entscheidungspunkt muss ich dann selber entscheiden. Und trotzdem bekommt Gott alle Ehre. Das nimmt nichts weg von Gott, von der Souveränität Gottes, wenn der Mensch aufgefordert wird zu einer Entscheidung. Vers 18, aber Lot sprach zu ihm, ach nein, mein Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen und du hast deine Güte groß gemacht, die du an mir erwiesen hast, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich vermag mich nicht ins Bergland zu retten. Es könnte mich das Unglück ereilen, sodass ich sterben müsste. Welch eine Unlogik des Unglaubens. Wir hatten das schon, Unlogik des Unglaubens. Wenn Gott jemanden retten will, dann kann der Mensch nicht sagen, es könnte mir ja noch was passieren. Ich kann das nicht. Wenn Gott rettet, soll der Mensch nicht sagen, ich kann nicht. Ich hatte ein Gespräch als ganz junger Christ, war sehr interessant, es war ein Mädchen, sie war in der Bibelstunde, Gebetsstunde, ja, Bibelstunde, und wir hatten gesprochen. Und ich sagte ihr, sie muss sich bekehren. Sie muss Christus annehmen. Verschiedene Sachen sagte ihr, was sie tun soll. Dann sagt sie mir, ich kann nicht. Und dann, ich weiß, der Herr hat das so geführt, ich habe gesagt, du willst nicht. Da hat sie mich angeschaut. Ja, ich will nicht. Dann hat sie sich durchgerungen. Dann hat sie gebetet, sie will den Herrn annehmen. Und sie ist heute noch gläubig. Du willst nicht. Das war genau ihr Punkt. Du willst nicht. Du kannst nicht, weil du nicht willst. Und dann hat sie sich bekehrt. Hat sie gemerkt, es geht um sie. Gott will sie schon retten. Vers 20. Sieh doch, diese Stadt da ist nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Und ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie doch klein. Das heißt, sie ist ja nur klein. Also wenn du sie, du kannst sie doch verschonen, oder? Weil sie nur klein ist. Sind ja nur wenige sozusagen. Damit meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du redest. Übrigens, hier haben wir auch ein Hinweis, dass Gott in seiner Gnade doch noch einen Teil von dieser ganzen Gruppe von fünf Städten, einen Teil hat er vergeben. Einen Teil hat er verschont. Aus Gnade. Gott ist sehr bereit, hier um eines einzigen gerechten Willen, um eines einzigen gerechten Willens vergibt er der ganzen Stadt, also verschont er die ganze Stadt zu. Ein Gerechter, nicht zehn, einer. Beziehungsweise, wenn man die Töchter dazu rechnet, dann drei. Das ist Gottes Art, sehr, sehr barmherzig, feinfühlig. Vers 22, eile und rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird diese Stadt Zoar, klein, die kleine Stadt, genannt. Gott hat sich entschieden, mit dem Gericht so lange zu warten, bis die Gläubigen gerettet sind. Es ist nicht so, wie das in der Kinderbibel manchmal steht, da läuft der Lot raus und da fällt schon das Feuer vom Himmel und die Frau Lot schaut zurück zum Feuer, um das Feuer zu sehen. Nein, nein, nein. Da ist kein Feuer gefallen, bis sie alle in Zoar angekommen sind. Frau Lot ist stehen geblieben. Aber niemand darf sich ja umdrehen. Dann erst kam der Schwefel und Feuer und so weiter. Also nachdem sie in Zoar angekommen waren.
Das Feuer kam und das Lot fiel.
Ja.
Ist das gleichzeitig mit dem Land, in dem jetzt Abraham gerade lebt? Also ist das eine Aufforderung, an Lot zu Abraham zu ziehen?
Also, es gibt ja in dieser Gegend, oder beim Toten Meer, gibt es ja dieses Gebirge. Und ich nehme an, dass das gemeint ist, einfach irgendwo rauf auf die Berge. Wir dürfen nicht so weit gehen, dass es heißt, geh zu Abraham. Das hätte er dann gesagt wahrscheinlich. Einfach, er sollte in die Berghöhlen oder so. Da gibt es ja Höhlen in dieser Gegend, wo da sind ja auch die Qumran-Rollen gefunden worden in diesen Höhlen und so. Also, hätte sich dort in Sicherheit bringen sollen. Bitte? So ist in die andere Richtung. Okay. Dann ist es gerade die andere Seite von Abraham. Ja. Danke. Danke. Also das war nicht das Feuer offensichtlich, sie war nicht neugierig, um das Feuer zu sehen, sondern es war was anderes. Was könnte es gewesen sein? So?
Kinder.
Das Herz, dort wo der Schatz ist, dort ist das Herz geblieben, oder? Und ihr Schatz war in Sodom, ihre Güter. Sie hängt sich an alles, was sie hatte und was weiß ich. Also jedenfalls, sie hängt an dem Diesseits. Sie würde ja alles verlieren, oder? Sie laufen nur, um die Haut zu retten. Und der Herr Jesus hat das ja in Lukas Kapitel 17, hat der Herr Jesus davon gesprochen. Lukas 17, in den 20er Versen. Nein, 32, Vers 32. Vers 32. An jenem Tage, Vers 31. Man soll nichts holen und so weiter, nicht auf dem Felde wer vom Feld soll nicht zurückkehren, denkt an Lots Frau, wer seine Seele zu retten oder zu bewahren sucht, wird sie verlieren. Man versucht, sein Leben, was man an dieser Welt hatte, doch noch irgendwie zu bewahren. Man will sozusagen, rette, was du kannst, bewahre, was du kannst von dem, was du hast, und du verlierst alles, sagt der Jesus. Wer bereit ist, die Seele, das Leben zu verlieren, alles zu verlieren, der wird seiner Seele das Leben verlangen, das ewige Leben verlangen. Also sie hängt letztlich an dem Irdischen. Das dürfen wir schließen. Daraus hängt an irdischen Gütern. Hat jemand dazu was zu sagen? Ergänzen? Bitte? Zur Salzsäule. Hat das eine Bedeutung? Gibt es? Weiß es nicht. Manche meinen, sie ist zur Salzsäule geworden, weil irgendein Salz dann auf sie draufgefallen ist, von diesen Sachen, die runtergekommen sind vom Himmel. Aber es kam ja noch nichts vom Himmel.
Aber es steht ja schon nach dem, der Herr. Also der Vers ist zumindest nach dem.
Welcher Vers?
26.
Die Frau sah hinter. Wo, ich habe hier kein Nachdem.
Nee, ich sag 24 und 25, da macht Gott das. Und danach ist der Vers.
Also eins ist klar, es kam kein Feuer, bis sie in Zoar war, oder? Eile dich und rette dich, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Vers 22. Gott, der Engel sagt, er kann nichts tun, bis der Lot hineingekommen ist.
Ja, die Frau war noch nicht
schon. Die Frau, die war dann stehen geblieben und hat zurückgeschaut und ist erstarrt.
Ja.
Aber da war noch kein Feuer.
Vers 23 und 24 steht auch da, dass das Schwefel in dem Moment fällt, dass Lot nach Zoar hineinkam.
Genau. Genau.
Der Herr meinte, zwischen 23 und 25 liegt noch der 24 und 25 Vers.
Ich komme nicht mit. Ich bin schon wieder auf der langen Leitung.
Von Lots Frau, das sind 26 ist der Vers gerichtet. Und von vorher schon vorher, das ist ja nicht chronologisch geordnet.
Richtig, das ist typische hebräische Erzählweise. Eine Sache wird fertig erzählt. Eine Sache wird fertig. Das ist der Lot läuft raus und kommt in die Stadt an. Und dann, als er angekommen war, die Sonne ging auf. Als Lot ankam, Vers 24, und Jahwe ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahwe aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Gegend und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Und seine Frau sah hinter sich. Das ist wieder typisch. Wir haben kein Plusquamperfekt, wir haben keine Vorvergangenheit im Hebräischen. Das gibt es nicht. Aber die Erzählweise hier ist ganz klar, er greift etwas auf, was jetzt chronologisch nicht reinpasst. Also hier wäre es gerechtfertigt, mit Vorvergangenheit zu übersetzen. Und seine Frau hatte hinter sich gesehen. Und war zu einer Salzsäule geworden. Auch wenn man es perfektisch übersetzt, ganz normal. Also, und seine Frau sah hinter sich und hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule. Ah, hinter ihm, da haben wir es. Seine Frau sah sich hinter, Entschuldigung, ich habe nicht genauer gelesen. Seine Frau sah sich um hinter ihm. Steht es in La Schlachter auch so?
Hinter seinem Rücken.
Hinter
seinem Rücken.
Hinter seinem Rücken, ja, also wirklich einfach hinter ihm. Das heißt, die liefen hinter ihm her und sie drehte sich dann um. Dann kann es noch nicht sein, dass das Feuer schon, dass der Schwefel schon gefallen ist. Der hat nichts gesehen. Darf ja nicht zurückschauen. Also wieder hier, das rechtfertigt hier ein Plusquamperfekt zu übersetzen, weil das Hebräische hat gar keine Vorvergangenheit, es kennt das nicht. Und da muss der Übersetzer in dem Fall übersetzen, oder wenn wir es nicht übersetzen, dann kannst du stehen lassen, dann ist es aber trotzdem vom Inhalt her doch noch klar, dass es chronologisch hier nach vorgehört. Und Abraham machte sich des Morgens früh auf an den Ort, wo er vor Jahwe gestanden hat. Übrigens, Vers 24 ist Ihnen das aufgefallen, da ließ Jahwe auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahwe. Jahwe ließ von Jahwe vom Himmel herab Feuer regnen. Dieser Begriff Jahwe von Jahwe, das ist auch typisch hebräisch. Das finden wir auch beim Salomo auch so. Da heißt es, beim Salomo heißt es im 1. Könige 8, Vers 1, damals versammelte Salomo die Ältesten zum König Salomo. Salomo versammelte die Ältesten zum König Salomo. Das ist typisch hebräisch, oder? Wir würden das nicht so sagen. Wir würden sagen, er sammelte sie zu sich. Salomo versammelte die Ältesten von Israel zum König Salomo nach Jerusalem. Und Jahwe ließ Feuer regnen vom Jahwe, vom Himmel herab. Das sind nicht zwei Jahwe hier. Es gibt nur einen Jahwe. Sondern das ist hebräische Ausdrucksweise. Jahwe tut das von sich, vom Himmel herab, ließ er regnen. Ich weiß nicht, ist das verstanden? Also es gibt Leute, die sehen hier einen Hinweis auf die Dreieinigkeit, der eine Jahwe unten, der andere Jahwe oben und so. Das ist alles hier nicht am Platz. Und er stürzte die Städte um, die ganze Gegend. Also vier Städte, Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim. Diese vier Städte sind zerstört worden. Es gibt archäologische Hinweise auch auf diese Zerstörung, habe ich in einem Blatt gelesen. Ich habe die Sache hier zitiert. Vers 26, 27, also die Frau hatte sich hinter dem Lot umgesehen und war zu einer Salzsäule geworden. Vers 27, und Abraham machte sich des Morgens früh auf an den Ort, wo er vor Jahwe gestanden hat, und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und nach dem ganzen Land der Ebene und sah, und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da erinnerte Gott sich an Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umstürzung, als er die Städte umstürzte, in welche Lot gewohnt hatte. Hier haben wir wieder hebräische Erzählweise. Merken Sie es? Jetzt, Vers 29 erzählt die Geschichte noch einmal. So, als ob es erst jetzt geschehen. Man müsste übersetzen hier, vor Vergangenheit. Es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da hatte Gott an Abraham gedacht und Lot entsandt mitten aus der Umstürzung, als er die Städte umstürzte, in welchem Lot gewohnt hat. Also chronologisch ist ja das, aber das ist typisch hebräisch, es wird einfach jetzt zusammengefasst, ein Zusammenfass, ein Satz, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Lot zog hinauf nach Zoar und wohnte im Bergland und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen, und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter.
Scheint so, dass Gott den Lot wegen Abraham herausführt.
Oder geht das nicht wegen dem Gebet.
Weil Gott an Abraham gedenkt und Lot rausführt. Oder scheint das noch so?
Könnte es sein, dass er einfach an das Gebet von Abraham dachte? An die Zwiesprache mit Abraham? Das liegt meines Erachtens. Es ist stark möglich so. Er dachte an Abraham, weil der ja auch dafür gebetet hatte da vorher. Sind da noch Fragen? Fragen und wir gehen zurück. Bitte. Jetzt lernt er doch gehorchen.
Ich habe es noch nicht ganz begriffen gehabt, so wie es scheint. Wenn jetzt durch Vers 30, dann bekommt er auf einmal doch Angst und wird doch schnell aus zu raus.
Er fürchtete sich, ja.
Wenn er nicht richtig begriffen hat, was das für ein Ausmaß hat, dann sagt er, ja, wenigstens ein bisschen weiter, aber doch.
Er denkt sich.
Erst, wo er wahrscheinlich dieses Ganze gesehen hat, dann sagt er, oh, jetzt wird mir auch Zuhörer zu heiß und.
Er denkt, jetzt könnte dann der Schwefel auch auf Zur noch kommen.
Vorher hat er es einfach nicht begriffen.
Ja, den Ernst nicht begriffen, okay. Nachträglich. Bitte gehorsam.
Jetzt kümmere ich mich doch über das, was der Kult
ist. Man hat ja gesehen, dass er mit Frau Schultz schon wieder geworden ist.
Hat es gesehen? Hat er es gesehen? Sie war einfach nicht mehr da. Sie war nicht mehr da. Aber ob es gesehen hat? Wir haben viele Dinge, der Geist Gottes in Mose alles offenbart. Wir haben hier nicht einfach nur einen Bericht. Wir haben ja im ersten Buch Mose steht sehr viele Sachen, die kein Mensch gesehen hat, die Mose trotzdem niedergeschrieben hat. Okay, wir wollen jetzt hier, ich denke, wir wollen hier Schluss machen. Wir sind schon müde. Und wir wollen uns nicht strapazieren. Vielen Dank auch für die Gebete. Ich denke, wir schließen wieder mit Gebetsgemeinschaft ab.